Who let the dogs out? Woof, 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 woof. Who let the dogs out? Woof, woof. Woof, woof, woof. Who let the dogs out? Woof, woof. Hallo.
Hallo, hey. Kariana. Hast du einen neuen Klingelton?
Ja, wie findest du ihn?
Ich finde ihn ganz gut. Ich habe aber einen Verbesserungsvorschlag.
Ja.
Nämlich Who let the dogs out? Ulf, 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 Ulf. Denn Ulf ist der Gast für die nächste Folge von Nie gehört.
Okay, klar.
Und Ulf ist nämlich
Was ist der?
Crossover-Coach. Das heißt, er rät und coacht sowohl Hunde als auch Manager.
Boah, dass das da geht, das habe ich davon noch nie von gehört.
Ja, das sind wahrscheinlich die gleichen Methoden. Aber das kannst du ja dann nachfragen.
Who let the dogs out?
Ulf, 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 Ulf.
Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Ich freue mich auch, dass ich da bin.
Sehr schön. Ulf Philippa, ist das ein... Ich möchte gerne zuerst ein bisschen über deinen Namen sprechen. Hm. Woher kommt denn der Vorname? Weil es ist nicht so...
Vorname ist eigentlich ein klassischer nordischer Vorname. Okay. Kurioserweise heißt er Wolf. Das heißt also sehr passend zu meiner Tätigkeit. Mein Vater hat da wohl eine sehr große Weitsicht gehabt.
Der hat schon Vorahnungen gehabt. Ja, dann könntest du uns direkt mal erzählen, warum, wieso das so ist. Weil du ja, ich will einfach nur, dass du deinen Beruf jetzt mal sagst.
Ja, meinen Beruf zu erklären ist manchmal ganz schwer. Wir haben eigentlich einen Begriff gefunden, den wir jetzt also mehr oder weniger aus der Not heraus haben, gebären müssen. Das ist, wir nennen unsere Tätigkeit heute Crossover-Coaching. Crossover-Coaching ist eine Tätigkeit, die in zwei Bereiche zeitgleich zielt. Das heißt, angefangen hat das Ganze, und das tue ich auch heute noch sehr intensiv, mit der Arbeit mit Hunden. Das heißt,
genau.
Also, zu uns kamen Hundehalter, die im Grunde genommen natürlich Ausbildungsbedarf mit sich gebracht haben, Hunde, die nicht ansprechbar waren, Hunde, die erzogen werden sollten. Und in der Profession, das zu verbessern, ist eine zweite Ebene entstanden.
Genau, ja, also das ist super spannend, da kommen wir vielleicht später nochmal zu. Aber nochmal den Anfang nochmal so, was hast du denn davor gemacht oder wie kam es denn dazu, dass du in den Bereich Hundecoaching reingekommen bist?
Das ist nochmal wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Das heißt, ich selbst bin Werbefotograf. Das ist meine Profession. Und ich würde das als solche bezeichnen. Das heißt, ich habe das immer leidenschaftlich getätigt. Ich habe das also immer mit vollem Herzblut getan. Hatte allerdings auch sehr unorthodoxe Arbeitszeiten. Ich habe sehr viel in der Nacht gearbeitet und war tagsüber damit mit sehr viel Freizeit gesegnet.
Warum nachts? Was war
das für... Viele Kunden hatten eben Terminaufträge. Das war es gerade in der Produktfotografie, die eben in der Nacht abgearbeitet werden mussten, weil sie dann termingesteuert waren. Dann mussten wir uns in der Vergangenheit noch auf Labore einstellen. Das heißt, die gab es ja noch. Ich glaube, zur Zeit der digitalen Fotografie ist das kaum noch vorstellbar. Ne? Man hat also die Nacht durchgearbeitet, hat morgens sein Ergebnis ins Labor gebracht und gehofft, dass alles gut gegangen ist.
Ja.
So, und wenn denen nicht so war, dann war natürlich die Tagesschicht auch nochmal dran. Ne? Das heißt also, insofern war da Nachtarbeit sehr, sehr häufig der Fall. Das heißt, man hat nachts produziert und tagsüber eben dann die Entwicklung abgewartet. Und diese Tagesfreizeit hatte ich mir eigentlich dann mit einem ja immer lang gehegten Wunsch erfüllen wollen. Ich sagte, ich brauchte jemanden, der mir die Zeit teilt. Und da die meisten Menschen ja berufstätig waren, habe ich mir dann also diese Vorstellung eines eigenen Hundes einfach
Best Friend, ja.
Best Friend. Und die Idee war immer da. Und in unserem Elternhaus gab es eben nicht diese Form von Begleitung wie einem Hund. Und insofern habe ich natürlich dann diesen Wunsch realisiert. Und
okay, und was für ein Hund war das und wie hieß der?
Mein erster Hund war ein englischer Setter, das heißt also, englische Setter sind Jagdhunde, vollkommen ohne Absicht. Das heißt, es war einfach ein schöner Hund, den ich gesehen habe. Es war eine Hündin, sie hieß Aquarell.
Aquarell?
Aquarell, ja.
Aha, okay, sehr schön.
Das war der Anfang von allem, was ich heute tätige.
Aquarell. Und dort mit Aquarell zusammen oder wie war es dann, wie ging die Geschichte weiter?
Ja, ich hatte einen sehr leidenschaftlichen Züchter gefunden. Das heißt also, tatsächlich war ich erstmal vollkommen unbedarft in Bezug auf Hunde. Das heißt, auch meine Auswahl war eine unbedarfte Auswahl. Ich habe tatsächlich nach Schönheit ausgesucht, nach Optik.
Das soll man nie machen.
Na, ja, sagt man so. Ne? Aber ich glaube, die meisten, die einsteigen, machen genau diesen ersten Schritt. So. Das heißt, man muss ja auch irgendwelche Kriterien haben. Man hat noch gar keine Vorstellung. Ich hatte also die Idee, eben einen Hund zu haben, der hell ist in seiner Grundfarbe. Und ich habe Setter immer heiß geliebt. Und bis zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht mal, dass es englische Setter gab. Das sind also helle Hunde in Grundfarben mit eben tatsächlich Tüpfelung. Und ich habe den Hund gesehen. Das war sofort erste Liebe. Ne? Ja. Liebe auf den ersten Blick. Und und Anfang.
Liebe auf den ersten Wuff.
Ja, auf den ersten Wuff, genau. Und der Anfang von all dem, was mir heute widerfahren ist. Und alles, was passiert ist. Und das habe ich nie geplant. Das habe ich nie gedacht, dass es mal sich in dieser Situation so entwickelt. Ne? So, aber eben abhängig von der großen Leidenschaft meines Züchters, der im Grunde mich sehr früh mitgenommen hat, der mich einfach im Grunde genommen entflammt hat für diese Leidenschaft, mit den Settern zu arbeiten, das heißt mit den Settern zu jagen, das sind Jagdhunde, auch da bin ich sehr früh dran gekommen, ohne vorher überhaupt Berührungspunkte gehabt zu haben zu dem Thema. Ich habe es also eher sehr kontrovers gesehen, eher kritisch gesehen, das Thema Jagd, und bin dann aber eben mehr oder weniger hineingesogen worden in die ganze Sache.
Wenn du sagst, kritisch gegenüber die Jagd, also Jagdhunde, oder wie meinst du?
Naja, ich hatte eben eine Vorstellung von Jagd, wie man sie vielleicht allgemein im Außenumfeld hat. Das heißt, die Jägerei ist ja eine sehr verschlossene Gruppe. Das heißt, also insofern lässt man ja auch nicht sehr viel nach außen durchblicken. Und dieses sehr Verschlossene war mir eigentlich sehr suspekt zu Beginn. Ne? Das heißt, also es war ja so ein Männerverein, der im Grunde kaum zuließ, dass ein Externer irgendwie erkennen konnte, was da genau passiert. Ne? Mhm. Und insofern, glaube ich, wie jeder Bürger, der eigentlich noch keinen Kontakt zu Jagd hat, ist man immer erstmal skeptisch, was da passiert. Er hat auch seine Vorstellung von dem rebelmordenden Schießer, der irgendwo rumsitzt. Ich glaube, da war ich am Anfang auch nicht weit weg von diesem Gedanken. Ne?
Und wie lange war Aquarell bei dir?
Aquarell ist bei mir 12 Jahre gewesen.
12 Jahre, ja. Wow. Und hast du noch andere Hunde gehabt in der Zwischenzeit?
Ja, danach war das die Sache. Es war ein Anfang, der sich jetzt nicht mehr im Grunde genommen stoppen ließ. Das heißt, es gab auch noch Aquarells Bruder, der später zu mir kam. Das war der Astral. Astral war eben ein Rüde aus dem gleichen Wurf, der aber eben dann in seinem Haushalt, in dem er letztendlich untergebracht wurde, nicht mehr gewollt war. Dann habe ich den mit
adoptiert.
Habe ich mit dazu genommen und dann hat sich das natürlich immer weiter fortgesetzt.
Und dann kommen wir, so langsam, wenn wir die Geschichte so erzählen, kamst du dazu auch zu coachen. Das heißt wahrscheinlich auch andere Hunde von anderen.
Ja, das war eigentlich schon sehr früh der Fall. Das heißt also, gerade mit meiner ersten Berührung zur Hundeausbildung habe ich im Grunde genommen das Thema, das liegt vielleicht ein bisschen auch an, muss ich erklären, an meiner Person. Wenn ich Dinge mache, mache ich sie eigentlich immer sehr intensiv und wie man heute sagen würde, auch ich bin in der Vergangenheit ein Perfektionist gewesen.
Genau das Gegenteil von mir. Ich mache alles super oberflächlich.
Ja, ich habe mich aber auch da verändert in der Richtung. Das war ja auch ein Teil unseres vielleicht Themas, das heute man gut besprechen kann. Perfektionismus hat mich aber sehr lange begleitet und war eben auch eine Art und Weise, Dinge auszuführen. Und egal, worauf ich mich gestürzt habe, ich habe es immer in dieser Art und Weise getätigt. Also eben auch das Thema Hundeausbildung. Ne?
Ja.
Ich war sehr früh in
Wie lange dauert so eine Hundeausbildung?
Auch das ist immer unterschiedlich. Das ist im Grunde genommen erstmal natürlich sehr stark abhängig von eben auch dem Ausführenden. Mhm. Es gibt einmal auf der einen Seite den Inhalt, den man vermittelt, und auf der anderen Seite aber auch die Intensität der Ausführung selbst, die man annimmt. Ne? Wobei, jetzt muss ich das vielleicht sehr früh schon sagen, das, was ich damals getätigt habe, das ist es heute lange nicht mehr.
Genau,
und insofern ist dieser zeitliche Bezug, man hat damals, glaube ich, eben im halben Jahr und Jahr Training auf jeden Fall gerechnet, ne? oder zum Teil auch länger. Wir sehen heute Hundeausbildungen, die noch auf dieser klassischen Betrachtungsweise beruhen, die faktisch ein Leben lang getätigt werden. Ne? Und das hat sich also mehr und mehr im Grunde dahingehend ausgeufert. Und das war auch ein Grund, warum wir verändert haben. Ne?
Wie meinen Sie das? Wie meinst du das?
Mit dem verändert haben.
Ja.
Verändert haben heißt, wir haben heute eine Schulungsform, die allen Schulungen, die es im Markt gibt, widerspricht. Die gänzlich im Grunde genommen das Gegenteil von all dem darstellt, was heute im Grunde genommen mehr oder weniger propagiert wird. Und
können wir da ein bisschen spezifischer werden? Also wenn die sagen, normalerweise sagen, oberflächliches Wissen, was ich so kenne, dass man den Hund zum Beispiel, wenn er irgendwo hinmacht, wo man nicht will, dass man die Schnauze nimmt und das reintreibt.
Gottes Willen,
das ist jetzt so alte,
solche Ideen gibt es nach wie vor noch.
Immer
das heißt,
noch,
nach wie vor sind eben immer Gehorsamsmodelle, die Grundlage der Schulung sind. Und genau diesen Gehorsam stellen wir in Frage. Wir würden heute sagen, dass Gehorsam sogar letztendlich anders ist, warum Hunde heute draußen nicht funktionieren. Gehorsam tötet Bereitschaft, ist eine Aussage, die eben ganz groß bei uns geschrieben steht.
Gehorsam Tötet Bereitschaft.
Ich habe eben auch noch einen schönen Satz gelesen während der Fahrt und da habe ich mich eigentlich wiedererkannt. Da ging es um ein Institut in Linz und das nennt sich Schule des Ungehorsams. Okay. Und konnte mich sofort darin wiedererkennen. Ja. Ich dachte also genau, das ist vielleicht das, was auch unsere Tätigkeit beschreibt, die Schule des Ungehorsams. Mhm. Tatsächlich ist der Gehorsamsgedanke nach wie vor in der Hundeausbildung, egal in welcher Form der Ausübung, vorzufinden und das ist die Ursache für eben die ganzen Mängel, die heute entstehen. Man sucht die Mängel aber ganz woanders. Mhm. Das heißt, man sucht die Mängel in dem Wesen Hund, das heißt also in dem Instinkthaften, genau. In dem Triebhaften, ne? Mhm. In dem, wie habe ich kürzlich noch gelesen, in dem reduzierten, ne, Wesen des Hundes und das stimmt natürlich alles gar nicht. Und das konnten wir gänzlich anders darstellen. Das heißt also, die Arbeit, die ich heute tätige, hat sich natürlich ganz stark auch darauf ausgerichtet, dass wir eben diese Infragestellungen nicht nur einfach in den Raum stellen, es geht ja nicht darum, einfach nur
eine These aufzustellen,
sondern auch Beweisführung zu definieren. Und diese Beweisführung haben wir jetzt schon seit langer Zeit getätigt und jetzt geben sie oder bieten wir sie dem Markt an und kannst du dir vielleicht vorstellen, ist eine intensive Auseinandersetzung.
Ja, kann ich mir vorstellen, weil so viele Leute so anders denken und oder das absolut. So wiederholt ist. Und das Buch, was du geschrieben hast, geht es auch darum, weil das ist ja auch wieder, weil du gerade vom Anfang gesprochen hast, von dieser Crossover-Coaching, die du ja machst, vielleicht springen wir ein bisschen weiter nach vorne, weil was das ja bedeutet, ist so ja ein sehr interessanter Werdegang vom Hundecoach zu Manager-Coach.
Ja, auch. Ne? Das heißt, es ist ja ganz nie ein separates Thema, sondern es sind
zusammen, ja.
Themen, die ich parallel auch führe und tatsächlich eben sich eröffnen durch die Erklärung. Was ich also benötigte, um letztendlich diese neue Betrachtung Hund zu erzeugen, war erstmal die Auseinandersetzung mit dem Halter selbst. Das heißt, der Halter selbst musste erstmal sich mit sich auseinandersetzen. Unsere Kernthese ist die sogenannte Gleichwertigkeitswahrnehmung. Ne? Der Hund ist ein Säugetier.
Und
dieses Säugetier hat erstmal kaum Unterscheidung. Man nimmt jedoch an, dass der Hund andersartig wäre. Und diese Andersartigkeit, die man bisher immer vorausgesetzt hat, die haben wir in Frage stellen können. Das heißt, wir haben also durch eben intensive Hintergrundrecherche erkennen können, dass tatsächlich der Hund nichts andersartiges mit sich bringt. Im Gegenteil. Das heißt, dass die Grundlagen, die wir in unserer Betrachtung, unserer Arbeit benötigen, erstmal identisch sind. Das Säugetier ist ein energieeffizientes Lebewesen. Es handelt nach Notwendigkeit. Es ist, und das ist eben ein ganz wesentlicher Punkt, ein Lebewesen, das sich selbst eigenverantwortlich betrachtet. Und da ist schon der Konflikt. Ne? Das heißt, jemand, der sich eigenverantwortlich sieht, wird Gehorsam nicht begrüßen. Ne?
Ja, was ich aber auch interessant finde, ich weiß nicht, ob das so bei deiner Arbeit auch festgestellt hast, dass ganz oft Hundebesitzer, wenn man sie genauer betrachtet, sie ja öfters über ihre Hunde sprechen und es einem so vorkommt, wie als ob sie, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, projizieren. So manchmal ihre eigene Gefühlslage einfach sagen, unruhig. Und man merkt eigentlich nach einer Weile, dass es eigentlich sowas, was sie selbst auch in sich selbst haben.
Ja, ich glaube, was wir bei den Besitzern heute immer wieder feststellen können, ist eher eigentlich eine Ohnmacht, eine Unsicherheit im Sinne von Unruhe, weil man nicht weiß, was man da tatsächlich vor sich hat. Durch diese Fehlinformationen, die aus der sogenannten konventionellen Hundeausbildung kommen, ist eine Ohnmacht geradezu vorprogrammiert. Ne? Also ich sehe Menschen, die sich im Grunde dem Blickwinkel, den wir anbieten, nähern können, sehr entspannt am Ende. Das heißt also, sie werden zu den Persönlichkeiten, die der Hund eigentlich sucht. Das sind also Menschen, die im Grunde genommen im wahrsten Sinne des Wortes führen und führen nicht im Sinne der Diktatur, sondern führen im Sinne der Sicherheit. Ne? Und das ist natürlich der wesentliche Ansatz auch dabei. Ne?
Und das aber auch ist das ein viel längerer Ansatz? Also dauert
Nein, eigentlich
das
gar nicht wirklich. Im Gegenteil. Das heißt also, das Problem bei dieser Geschichte ist natürlich, dass du etwas in Frage stellst, was bisher noch niemand in Frage gestellt hat. Also wenn man in der Psychologie von einem sogenannten Paradigmenwechsel spricht, hier ist einer. Mhm. Ich habe also eben viele Bereiche schon mir selbst in andere Thematik angeschaut, wo auch immer der Begriff Paradigmenwechsel genutzt wird. In der Werbung wird er ganz gerne verwendet.
Nochmal für unsere ganzen wunderschönen Zuhörer da draußen, damit wir das genau nochmal kristallisieren, was genau das Wort ist und was das bedeutet.
Ja, es ist im Grunde genommen erstmal ein Darstellen, dass ein bisheriger Zustand, von dem man geglaubt hat, zu wissen, wie er funktioniert, sich auf einmal gegenteilig darstellt. Also das konträr zu dem ist, was man bisher angenommen hat.
Und also, um nochmal ein blödes Beispiel dazu zu nehmen, bis jetzt haben wir immer zum Beispiel, man dachte, Eiscreme ist schlecht für die Zähne, weil zu viel Zucker ist und deswegen, und auf einmal stellt sich heraus, Zucker
bildet neuen Zahnschmelz.
Genau. Ja. Und das ist dann dieses konfuse oder?
Ja, das Gegenteil. Ich meine, ich will.
Das war jetzt ein blödes Beispiel, weil es genau konträr ist, als wenn es andersrum wäre.
Ich will das Beispiel jetzt nicht dreschen, weil es so häufig verwendet wird, wenn man eben nochmal von dem klassischen bekannten Muster ausgeht, die Erde ist eine Scheibe.
Genau.
Na, da hat man ist also die ja. Idee, da hat man die für viele ja nach wie vor noch. Ne? Da hat man ja die Idee, dass man im Grunde das als Grundbasis oder als Grundrechengröße verwendet. Und alle Rückschussrechnungen, die jetzt entstehen, sind natürlich davon ausgehend, dass die Erde eine Scheibe ist. Wenn jetzt jemand herkommt und sagt, die Erde ist rund, was jetzt ein Paradigmenwechsel wäre, muss natürlich auch alles, was an Rechnungen getätigt wurde, in Frage gestellt werden.
Genau.
Und das heißt, diesen Zustand haben wir eigentlich heute geschaffen. Das heißt, diese Situation, die wir hier beschreiben, haben wir jetzt zurzeit direkt vor Augen und die ist natürlich im Grunde genommen auch stark letztendlich immer auch provozierend, kontrovers
für den Betrachter. Absolut, wollte ich gerade sagen, weil derjenige, der zuerst gesagt hat, die Welt ist rund, das sind die immer halt Angriffsfläche dargeboten haben.
Ja, klar, natürlich. Das heißt, es ist erstmal im Grunde erstmal alles wird jetzt getätigt, um das in Frage zu stellen. Das ist ein Teil meiner Arbeit. Mhm. Ich habe mich also auch sehr intensiv nochmal auf unser Gespräch gedanklich vorbereitet, weil man einfach sagt, was hast du denn für Fehlschläge, Tiefschläge gehabt? Ich sage, jeden Tag arbeiten wir in der massivsten Form, in der Auseinandersetzung, wie man sich eigentlich gar nicht besser wünschen kann. Ich bin selbst jemand, der in vielen Themen meines Lebens schnell gelangweilt war. Und ich weiß, dass dieses Thema, was ich hier arbeite, ist ich glaube, schon seit Jahren für mich immer sehr reizvoll und findet auch nie einen Schluss. Im Gegenteil. Mhm. Ne? Das ist eine Entwicklung, die mir sehr viel Spaß macht. Ne?
Und wie lange ungefähr zeitlich würdest du sagen, ist diese Entwicklung?
Ich würde sagen, jetzt fast über 30 Jahre.
Oh, okay.
Ja. Es hat also klein begonnen und hat sich immer weiter eben dynamisiert und ist unaufhaltsam. Ja.
Ich will einen kleinen Schlenker machen.
Gerne.
Und zwar geht es darum, du hast eine wunderschöne Stimme.
Danke.
Das ist wirklich, also für unsere Podcast-Hörer da draußen wird das wahrscheinlich sehr angenehm sein, weil die sehr tief und schön ist.
Hätte ich doch zuhören müssen. Ne?
Was?
Hätte ich doch zuhören müssen.
Ja, genau. das wollte ich einfach nur so mal sagen. Und da wollte ich eigentlich, glaubst du, dass das mit der Arbeit mit Menschen oder mit Hunden, dass das was Positives ist, diese also gerade mit Hunden, wenn man, ich gehe jetzt wieder zurück, weil mein Wissen ja also sehr begrenzt ist, was mit Hundearbeit ist, aber diese Befehl, wenn man von Befehlen herkommt, wie unterscheidet sich das oder glaubst du, dass die Stimme da bedeutend ist?
Nein, nicht wirklich. Das heißt, also auch hier ist es geht um authentisch sein. Und das ist auch eben immer auch Zielsetzung einer Führungsschulung, nahezulegen, dass du eigentlich du selbst bist. Und das ist das, was ein Hund sucht.
Genau, aber das wahrscheinlich durch die Stimme, wenn ich überlege, also, weil das ja ausgestrahlt wird, von, dass man sagt, okay, ich bin jetzt nicht hier, also, du als Trainer wärst ja, weil du ja genau dagegen steuern möchtest, dass man deinem Hund Befehl zusagt, sondern dass man halt souverän sich selbst ist und ihn als Wesen siehst und nicht als jemanden, der oder als ein Tier, was genau das machen soll, was man ihm sagt. Dass das durch die Stimme, kann ich mir vorstellen, viel überträgt.
Also wenn ich auch hier nochmal den Begriff authentisch sein dennoch wiederhole, das heißt, authentisch sein heißt, du musst nicht eine bestimmte Art und Weise Stimme haben. Ne? Du musst in deiner Ausdrucksweise musst du echt sein. Mm. Wenn du jetzt zum Beispiel eine sehr hohe Stimme hättest, wäre das kein Problem. Ne? Mm. Es geht um dieses Wiedergeben des Inhalts. Wir haben das hat was mit meiner täglichen Arbeit zu tun, dass ich sehr stark auch eben versuche, immer wieder Satzbilder zu reduzieren, um sie weitergeben zu können, um gar nicht den großen Umfang eines Inhalts vermitteln zu müssen, sondern ich komprimiere gerne.
Können wir da noch ein Beispiel?
Es gibt schon einen schönen Satz, den ich vor kurzem formuliert habe, der heißt Selbstverständlichkeit führt. Mhm. Ja, und Selbstverständlichkeit ist eines dieser Formen, dieser Begriffe, die ganz klar Sicherheit ausdrücken. Es geht um die Suche der Sicherheit. Wenn ein Hund zu uns kommt, dann ist er bereit mitzumachen. Er möchte sich gerne einbringen. Er sucht jemanden, der sicher ist. Er sucht jemanden, der nicht zweifelt oder auch nicht zweifeln führt. Ne? Und das ist etwas, was wir heute eben auch in unserer Tätigkeit versuchen, dem Halter zu vermitteln. Seine Aufgabe ist es gar nicht, den Hund zu trainieren, sondern das Nicht-Zweifeln zu erreichen. Mhm. Ja, das heißt also, tatsächlich eben auch zu hinterfragen, was ist dieses Zweifeln, wo kommt das her? Und ich denke mal, das ist eben ein Teil auch meiner Tätigkeit, dass wir feststellen konnten, dass viele Dinge, die in der Gesellschaft eben gar nicht so gerne ausgesprochen werden, weil man immer glaubt, es wäre der eigene Mangel und deswegen redet man nicht drüber, eigentlich etwas ist, was alle betrifft. Mhm. Und das sind zum Beispiel Faktoren, die wir immer wieder erkannt haben, dass Zweifel damit beseitigt werden kann, wenn ich weiß, es ist eigentlich normal. dass ich drüber reden kann, wenn ich weiß, es ist eigentlich etwas, was viele teilen. Ne? Aber es gibt eben viele Empfindungen oder Ängste oder Unsicherheiten. Da fühlen sich die Menschen eigentlich mit alleine. Ja, und insofern ist das eben Aufgabe. Ich würde immer sagen, man lernt die eigene Gebrauchsanleitung kennen. Ne? Und das ist eben Teil meiner Tätigkeit der letzten Jahre gewesen, diese Gebrauchsanleitung zu entschlüsseln. Zu sagen, was sind das für Dinge, die uns im Grunde antreiben? Und dabei feststellen, dass der Hund nicht anders ist.
Deswegen kommt mir das jetzt auch so schlüssig rüber, dass du dann relativ schnell mit den Hundebesitzer arbeitest. Ja. Also wenn du sagst, der Hund kann sich verändern, indem man, also dass der Besitzer Sicherheit verspüren muss, sodass der Hund darauf reagieren kann. Das ist Arbeit mit dem Trainer, mit dem Besitzer, nicht so sehr ausschließlich. Ja. Also aber wie bringt man Sicherheit bei?
Ach, ich glaube einfach, es fängt ja an mit diesen Dingen, ich habe eben gerade schon diesen Perfektionismus erwähnt. Und ich glaube, bei vielen Menschen ist der Perfektionismus zu Beginn eine begleitende Form, ist eine Erziehungsform, ist eine Form, die natürlich von der Gesellschaft geprägt wird, von außen beeinflusst wird, fängt schon an mit dem Notensystem. Ne? Das fehlerfrei sein wollen. Und dieses fehlerfrei sein wollen ist natürlich etwas, was natürlich, ich würde heute sagen, es ist das größte Übel, was wir in unserer Gesellschaft erkennen. Das heißt, also jemand, der versucht, permanent fehlerfrei zu bleiben, verhindert eigentlich Entwicklung.
Ja.
Und diese Erkenntnis
einfach nur verbunden mit so viel Angst.
Es ist mit Ängsten verknüpft. Und diese Erkenntnis, das heißt, dass ich zum Beispiel ruhig Fehler machen darf, ist eine Erkenntnis, die vielen Haltern hilft, eben auch Führung sicher zu vermitteln. Wenn man verdeutlicht, dass der Betrachter, also in diesem Falle der Hund oder aber auch der Mensch in meiner Umgebung, nach Sicherheit sucht, nach dem Nichtzweifeln, dann sucht er nicht nach dem inhaltlich Richtigen. Und wenn ich mich von dieser Form von Last befreien kann und sage, ich muss nicht immer alles inhaltlich richtig machen. Ich habe ein Werkzeug zur Verfügung, das ist die sogenannte Reflexion. Und diese Reflexion ist eigentlich die Basis einer Entwicklung. Also ich kann ruhig den Fehler machen, wenn ich im Nachhinein reflektiere und aus dem Fehler lerne und Entwicklung betreibe, dann habe ich eigentlich einen idealen Verlauf geschaffen.
Oh Gott.
Und das ist etwas, was wir natürlich genau nutzen können, um Ängste zu nehmen. Also wenn ich nicht mehr die Angst haben muss, etwas falsch machen zu können, dann geht es eben dorthin, dass man eben einfach viel unbefangener an die Dinge herangeht.
Ich kann das
vielleicht sogar verknüpfen, weil wir eben über das Thema auch im Crossover reden. Tatsächlich war das genau einmal eine Aufgabenstellung, die an uns herangetragen wurde. Wenn ich sage uns, meine ich natürlich meine Familie, unsere Gemeinschaft, die mittlerweile auch mit uns diesen Gedanken vertritt. Es war ein Unternehmen, hier ging es um den Humanführungssektor, das dann auf uns zugetreten ist, das den Wunsch hatte, dass ich eben in die Belegschaft kommen sollte, dass ich mit der Belegschaft reden sollte und ihnen beibringen sollte, Fehler zu machen. Ich fand, das war eine der interessantesten Aufgaben, die man so an mich gestellt hat. Und zwar erklärte sich das darin, dass es ein klassisches deutsches Ingenieurswesen war.
Ja.
Und man hatte diese Menschen ein Leben lang darauf getrimmt, fehlerfrei zu arbeiten.
Absolut, ja.
Aber in der Globalisierung ist das Unternehmen nicht mehr marktfähig gewesen, wenn man eben diese Zeiträume genutzt hat, um fehlerfrei zu bleiben.
Ja.
Und tatsächlich war eben der Gedanke der, dass man eben mehr Dynamik, mehr Energie in das Unternehmen bringt, wenn man eben der Mitarbeiter auch wert, Fehler zu machen.
Oh Gott. Ja, super interessant. Ich kann mir auch vorstellen, dass dann genau die Leute versuchen, dann die besten Fehler zu machen. Also auch da fehlerfrei den perfekten Fehler zu machen. Ja, ich glaube, das ist wirklich die gewisse Entspannung zu sehen. Ich habe einen Fehler gemacht, aber es geht weiter. Es ist nicht das Ende von der Welt. Weil genau dieses immer aufrecht zu erhalten, immer diese alles perfekt machen zu können oder zu wollen.
Es gibt so einen schönen Satz, der heißt, aus Fehlern wird man klug.
Dann bin ich sehr intelligent.
Ja, und genau darum geht es ja. Ich sage, möchte ich es denn verhindern, klug zu werden? Das ist ja immer die Frage, die auch damit in Verbindung steht. Wenn alle Welt darauf achtet, alles perfekt zu machen, würde es ein Verhindern sein des Klugwerdens.
Absolut, ja, klar.
Das können wir nicht unterstützen.
Ja. Weil ich glaube auch, weil ich das noch mal reingesprochen habe mit der Angst, das ist ja, die Angst ist dann so dick und fest und überall, dass man so fast sich gar nicht mehr bewegen kann. Immer so dieses, okay, ich will da keinen Fehler da machen, da nicht machen, der dann so einen so nach unten
ja, man drückt. Fängt vieles auch gar nicht erst an. Das heißt also, einmal ist es die Bewegungslosigkeit, die wir beschreiben, aber man beginnt auch gar nichts Neues. Mhm. Das heißt, ich kann das selbst aus der Erinnerung, aus meiner eigenen Vergangenheit noch so rückblickend sehen, wie ich mich im Grunde in der Vergangenheit geschützt habe. Ich habe also Dinge, die ich nicht hätte perfekt ausführen können, gar nicht erst begonnen.
Ja.
Und dann gibt es einfach eine ganz simple Strategie. Man redet die so lange schlecht, bis die auch nicht zu tätigen sind.
Ja.
Und man hat also geglaubt, dass man sich davor im Grunde genommen geschützt hat, hat aber das Gegenteil getätigt. Ich kann also heute sagen, dass man mit einer Umkehr in diesem Gedanken ganz anders, ja, neu erlebt. Mhm. Man kann an viele Dinge ganz anders rangehen. Ne?
Glaubst du, das ist etwas, auch was sehr Deutsches? Dass man dieser Drang zum Perfektionismus,
ja,
oder...
Ja, absolut. Das ist mal grundsätzlich deutsch. Ne? Das heißt also nicht, dass es nicht andere Nationen gäbe, die ähnliche Form von, sagen wir, Erziehungsmängeln mit sich tragen müssen, aber es ist erstmal sehr, sehr deutsch. Mhm. Ne? Wobei, wenn ich jetzt beobachte, und ich habe ja das große Vergnügen in meiner Arbeit eben auch ganz viele Altersgruppen vor Augen zu haben, ich kann ganz eindeutig sagen, es verändert sich.
Ne? Wollte ich nämlich auch sagen. Ich habe das Gefühl, die Jüngeren oder eine neue Schwung an jungen Menschen haben mehr Erfahrung beim Scheitern. Mhm. Und wenn man das auch, weil ich glaube, Angst besteht ja auch daraus, dass, oder das kann ich von meinem eigenen Leben erzählen, dass zum Beispiel meine Ängste, sei es mit der Sprache oder der Rechtschreibung, sowas Simples, dass ich da zum Beispiel immer so dahinter, dass ich so Angst habe, weil ich denke, ach, die anderen werden sich drauf stürzen und mich da fertig machen und sagen, ah, du kannst nicht schreiben oder irgendwie so, da ist ein Rechtschreibfehler oder sowas. Und ich glaube, je mehr man selber Fehler macht, desto mehr merkt man auch, die anderen interessieren sich auch nicht so sehr dafür. Das
oder
ist alles so.
Machen sie identisch.
Oder die haben die identischen. Ja. Und genau wie du gerade nochmal anknüpfend mit dem, was du besprochen hast, dass man halt, wenn man merkt, ah, ich habe diese Fehler, jemand anderes hat diese Fehler, verbindet das ja auch.
Das ist der Gedanke, dass man im Grunde Gemeinsamkeit hat miteinander. Ne? Ja, und das ist das Schöne an der ganzen Geschichte, dass man im Grunde sich wirklich davon befreien kann. Es geht eigentlich um einen ganz entscheidenden Punkt. Und das, du sagtest gerade, die jüngeren Generationen verändern sich. Das ist an einem Begriff eigentlich ganz eindeutig zu erklären. Es geht um das, Beseitigen der Hierarchie. Mhm. In dem Moment, wo wir die Hierarchie beseitigen, sind auch genau diese Themen nicht mehr relevant. Die Hierarchie hat die Angst immer verwendet. Die Hierarchie hat die Angst immer genutzt. Man hat ja nicht versucht, diesen Zustand, den du gerade beschrieben hast, zu beseitigen. Mhm. Man hat ihn ja sogar forciert. Das heißt, und die Hierarchie braucht Angst. Ein solches System ist darauf ausgerichtet, dass man im Grunde dem anderen Angst macht, um auch zu legitimieren, selbst zu diktieren. Mhm. Ne, deswegen, also insofern mit dem Wegfall der Hierarchie, und das ist das, was wir tendenziell erkennen können, dass eben immer mehr Unternehmen sich aufstrukturieren, neue Strukturen schaffen, ein neues Miteinander konstruieren. Mit dem Wegfall der Hierarchie verlieren sich auch genau diese Form von Strukturen.
Mhm. Was hat es auf sich, wenn man sagt, es wurde mir als Kind immer gesagt, dass Hunde riechen Angst. Und als Kind hat meine Mutter immer gesagt, weil ich Angst vor Hunden hatte oder so normal, ich war klein, dass dann daraus meine Angst bestand, dass ich ja nicht zeigen darf, dass ich Angst habe. Ja. Und immer, was bedeutet das oder was sagt das?
Naja, Hunde können Angst natürlich riechen, weil natürlich ihre Sinnesleistung weitaus höher ist und unser Körper natürlich in einer Angstphase auch bestimmte Geruchstoffe ausschüttet, die natürlich für jemanden, der eine so exzellente Nase hat, auch wahrzunehmen sind. Es ist aber gar nicht so sehr der Geruch, der dabei entscheidet. Es ist die gesamte Körperhaltung, die am Ende ja auch in der Angst zu erkennen ist. Mhm. Ne? Ich meine, wir sind heute sehr von der Sprache abgelenkt. Das heißt, die Sprache ist im Grunde genommen unser Werkzeug, unsere Waffe auch zu schützen, ne? auch abzuwehren. Mhm. Hunde achten aber gar nicht so sehr auf die Sprache. Das heißt also, sie achten auf das, was eben in den Zwischenräumen entsteht. Mhm. Und die Körpersprache, die Verspannung des Körpers ist sehr früh zu erkennen. Das heißt, und viele Menschen würden immer wieder, also Halter von Hunden, gerade die würden beschreiben, dass ihre Hunde in der Lage sind, Gedanken zu lesen. Mhm, und ich würde heute sagen, so weit sind wir noch nicht. Sie können den Körper exzellent lesen. Ne? Und das können wir Menschen übrigens auch. Das ist auch unsere Fähigkeit. Aber wir lassen uns sehr leicht von der Sprache ablenken. Mhm. Das heißt, wir glauben nur das, was wir hören, zu Beginn.
Nee, aber es gibt immer sowas wie der schreiend laute Untertext, sage ich immer.
Der schreiend laute Untertext, ja, sehr schön.
Ich hatte mal eine Erfahrung, weil für mich ist es so, dass ich so gedacht habe, Hunde sind für mich wie, manchmal, nicht alle, oder beziehungsweise ich habe nicht so viel Kontakt mit Hunden, aber kennst du das, wenn du zum Beispiel in ein Babys Augen reinschaust, dass man kann, you can't be phony, du kannst nicht spielen, weil man das Gefühl hat, so geht's mir, dass sie deine Seele rein, also die sehen, die gucken ja ohne...
Sie sehen dich.
Genau, sie sehen dich und wenn man dann irgendwie versucht, ein Gesicht zu machen oder sowas, für mich war das immer so, oh, ich merke sehr schnell, entweder ich bin nicht so oder gerade nicht so und genau, weil sie ohne Judgment, they look at you, sie gucken dich an ohne Judgment, ohne irgendwie Vorwissen wie, ah, Pony sieht scheiße aus oder was auch immer. Sie sind ja gerade auf dieser Welt. Und ich hatte so eine Erfahrung, wo ich das ganz oft bei Hunden immer dachte, die sind, they are mammals, sie sind da und sie sind ja auch nicht oberflächlich. Sie reagieren vom Gefühl her. Und dass ich das immer sehr merkwürdig fand, dass ich öfters mal ich musste einer Freundin von mir auf ihren Hund aufpassen. Und als sie da war, habe ich dann so diese ganzen Bewegungen gemacht. Mhm. Oh ja, und als sie ging, habe ich gemerkt, ich habe alles aufgehört und war eher so wie, du bist ein Hund, ich bin ein Mensch und wir sitzen jetzt in einem Aufzug. Mhm. Und ich muss nichts anderes machen. Also es war so, ich fühlte so, wie wir verstehen uns, aber wir sind so, ich muss jetzt nicht diese ganzen süß machen für sie oder für mich. Hm. Vielleicht mache ich mich da ein so schlechter Hundemensch und vielleicht habe ich diese...
Würde dich jetzt ganz toll beschreiben und sonst so viel weiter als viele andere.
Ja, oh, thank you. That's what, nein, aber ich... Ja.
Darum geht's letztendlich auch. Das heißt, dass du dich eigentlich nicht veränderst für den Hund. Mhm. Ich habe mich kürzlich mit einer Dame unterhalten, die sagte... Der Hund ist Teil unseres Rudels. Und dann habe ich sie gefragt, wie konnte das passieren? Mhm. Guckte sie mich mit großen Augen an. Wie meinen Sie das? Ich sage, Sie waren doch zuvor eine Familie.
Ja, okay. Und jetzt seid ihr auf einmal
Sie konnten jetzt zum Rudel werden. Ja, ja. Ne? Ja, nee, ich würde das auch so nicht bezeichnen. Du merkst zum Beispiel, Schritte zurück sind es ja nicht. Das sind zwei Begriffe von einer Gemeinschaft, die sich eigentlich identisch aufbaut. Mhm. Wir beobachten zwei Familien. Mhm. Ich glaube aber alleine schon in dem Begriff Rudel, es steht schon die Absicht drin, den Hund erstmal natürlich in einer sogenannten Nicht-Vergleichbarkeit darzustellen. Und das ist ja ein Satz, den man ganz häufig hört. Du darfst Hund nicht mit Menschen vergleichen oder du darfst den Hund nicht vermenschlichen. Und wir würden genau diesen Satz in Frage stellen. Mhm. Wir würden sagen, der Vergleich ist eine ganz wichtige Form, um überhaupt erstmal zu erkennen, wer vor dir steht. Wir benutzen als Menschen den Vergleich in unserer Psychologie, um Sicherheit zu erfahren. Also wenn wir jemanden kennenlernen, wir beiden hatten ja gerade das Vergnügen, ist es so, dass man im Grunde zu Beginn vergleicht. Mhm. Man guckt, wo kategorisiert man jemand ein. Ja. Das hat nichts mit gut oder böse zu tun, das hat erstmal was mit Sicherheit zu tun.
Genau.
Man schafft eine Ordnung.
Ja.
Und eben dann, wenn ich jemand eine solche Ordnung nehme, eine solche Struktur, indem ich sage, du darfst nicht vergleichen, ist eine Unsicherheit eigentlich schon vorprogrammiert.
Ja.
Das heißt, insofern ist das mit Sicherheit eins dieser Übel oder Ursachen, warum Hundeerziehung heute nicht funktioniert. Ne, weil man erstmal von einer falschen Basis ausgeht. Also selbst wenn ich bereit bin zu vergleichen, heißt das nicht, den anderen gleich machen zu wollen. Das heißt erstmal ausschließlich, dass ich jetzt hingehe und das Vertraute neben das noch Unvertraute stelle. Mhm, das heißt, das Ergebnis muss auch nicht ein gleich werden am Ende. Ne? Und das hast du getan in dem Fahrstuhl, was du beschrieben hast. Ne?
Ja.
Das ist erstmal normal benommen und müsste von der ganz normalen Ausgangssituation ausgegangen. Ne? Ja. Das reduzierte Betrachten ist, glaube ich, eben einer dieser Punkte. Ne? Das heißt, man neigt so schnell dazu, den anderen zu reduzieren. Reduzieren hat was mit Unsicherheit zu tun, mit Angst zu tun. Das heißt, in der Psychologie reduziert man, um eben sich vor dem anderen abzusichern.
Ja.
Oder man könnte auch sagen, man erhebt sich selbst. Erstmal natürlich im Grunde genommen, dass das Nicht-Erkennbare erstmal einen Schutz vor dem Nicht-Erkennbaren aufzubauen. Und tatsächlich erkennst du es an einem Begriff, dass du jemand reduziert siehst, wenn du zum Beispiel ihm Kontrolle zugestehst, die du selbst ablehnst. Immer wenn du über eine bestimmte Personengruppe sagst, die müsste mal kontrolliert werden, dann sagst du damit, dass du sie reduziert siehst.
Genau, weil man sich ja dadurch über sie stellst.
Ja,
oder?
Weil wenn du sie gleichwertig sehen würdest, dann würdest du ja die Belange heranziehen, die dich betreffen würden. Mhm. Du würdest ja sagen, Kontrolle auf keinen Fall. Mhm. Du lehnst ja Kontrolle ab und insofern würdest du im Grunde genommen in dem Moment, wo du anderen Kontrolle zugestehst, natürlich sagen, die sind anders. Mhm. Die sind nicht so wie ich.
Mhm. Ja. Hundecoaching ist kompliziert.
Ja, es ist das Schöne, es ist die Auseinandersetzung mit dem Menschen selbst. Das heißt, der Hund ist hier Zuschauer, er ist Zuschauer unserer Veränderung. Das heißt also, der Mensch, der beginnt bei uns letztendlich diese Schritte zu gehen, verändert sich generell. Mhm. Ja, auch in seinem Leben, in seinem Privatleben, in seinem Arbeitsleben. Es ist ein um sich greifender Prozess und das war auch die Ursache für diese zweite Ebene, die wir letztendlich eröffnet haben. Die war eigentlich eher zufällig. Mhm. Die Erkenntnis, die entstanden ist und die konnte ich eben immer in unseren Unterrichten beobachten, war die, dass Menschen, die mit mir im Gespräch waren, nach gut 10 Minuten nicht mehr beim Hund waren. Das heißt, ihnen fiel jemand ein, den sie kannten von ihrem Arbeitsplatz, wenn wir über Persönlichkeiten gesprochen haben, die auch gerne kontrollieren, begrenzen, einschneiden, unsichere Persönlichkeiten. Man konnte das an sich selbst erkennen, man konnte es an anderen Personen in seinem Umfeld sofort erkennen und wir waren eigentlich schon nach gut 10 Minuten nicht mehr beim Hund. Mhm, und das war insofern ganz vorteilhaft, weil man sich jetzt auseinandersetzen konnte, ohne direkt selbst im Zentrum zu stehen. Und das ist der Vorteil dieser Crossover-Betrachtung.
Genau, das wollte ich, dass man halt da, das meinte ich mit diesem am Anfang, dieses projizieren oder beziehungsweise ist es diese zum Beispiel nervöse Energie, die der Hund dann aufschnappt, oder? Ist das dieses und dass man halt dann sagt, dass man dass der Hund das so mit sich nimmt.
Naja, sagen wir, durch das Reduzieren ist man der Meinung, dass Hunde so wären. Und der Hund selbst, der zu uns kommt, sucht eigentlich ja erstmal nicht nach einem bestimmten Inhalt. Er möchte wahrgenommen werden, er möchte gefallen, er möchte Aufmerksamkeit, Anerkennung binden. Ne? Mhm. Und er hat aber keine Vorstellung, wie eine Gruppe funktioniert, in die er neuerdings kommt. Er hat auch keine Qualitätsordnung, die er mit sich bringt. Es gibt auch hier wieder einen schönen Satz, der heißt, in der Natur gibt es kein richtig und kein falsch. Mhm. Wir haben immer diese Vorstellung, dass es sowas wie moralische Kriterien, Regelwerke gäbe, die der Hund vielleicht sogar kennen müsse indirekt. Nein, er kennt sie nicht.
Aber glaubst du an Chaos und Ordnung? Also diese Yin und Yang, die gibt es ja schon.
Ja, definitiv, aber ist es eben nicht mit einer moralischen Bewertung. Mhm,
genau, das ist richtig. Ne? Nicht richtig und falsch, sondern Chaos bedeutet ja nicht schlecht und eben, Ordnung bedeutet gut, sondern
das sind Werte einer Kultur. Das sind Werte einer Kultur, je nach Zuordnung. Ne? Dass man im Grunde genommen sehen kann, dass man erstmal, wenn jemand zu uns kommt, erstmal nach erfolgreich und erfolglos schaut. Also mit dem Wunsch der Anerkennung sucht er nach dem erfolgreichsten Instrument, das Anerkennung bindet. Er weiß nicht, welches das sein wird. So, und jetzt wird er das untersuchen und wird dabei im Regelfall feststellen, dass ein hektischer Hund, ein hebeliger Hund, eher wahrgenommen wird als ein ruhiger Hund. Das ist meist der Grund, warum die meisten Hunde sich so hektisch darstellen. Sie bekommen nur Bestätigung auf der Ebene.
So wie was man auch im Menschsein hat. Also,
was man auch im Menschsein hat.
Also in allen verschiedenen Bereichen. Frauen hübsch sein, Männer das sein. Also ist ja auch dieses, ich habe eine gewisse Konditionierung, das und das sind meine Erfahrungen, dass wenn ich das und das mache, kriege ich mehr Aufmerksamkeit.
Genau, das heißt, das sind erstmal Erfolgsmodelle, nicht aber allgemein zutreffen, wie ja auch zum Beispiel ein Schönheitsideal von Kultur zu Kultur abweichen kann. Ne? Mhm. Das heißt, wo man jetzt eben sagt, hier sieht man eine Person, die ist aber in unseren Augen hübsch, wäre
kann woanders komplett
kann abgelehnt werden. Und sagen,
schrecklich. Hast du den gesehen? Genau. Mit ihren prallen Lippen, das ist ja furchtbar.
Die prallen Lippen, ja, ich glaube, manch ein Stamm mag das aber.
Ja, nee, Schönheitsideale, da merkt man einfach am meisten, wie sich das immer wieder in verschiedenen Kulturen und auch durch Zeit, also
Epochen,
ja. Genau. Es gab ja eine Zeit, wo sie Narben schön fanden und lange Hälse und Cross-Eyed, das war ja auch ein Schönheitsideal, dass man halt in verschiedene Richtungen guckt.
Oder ganz helle Haut, ne? Das heißt, das war natürlich im Gegensatz zu der sogenannten Sonnenstudio-Phase,
genau, ja,
wo
ja.
Die Menschen sich auch immer dunkel gebräunt haben. Ne?
Weil es damals Armut symbolisierte.
Genau.
Und jetzt ist es genau das Gegenteil. Gegenteil, aber...
Ja, wobei es hat sich ja wieder relativiert. Und ich glaube einfach auch, da sind wir heute vielfältiger wieder. Das heißt, also man ist offener für viele Möglichkeiten. Und deswegen, das war, glaube ich, früher eingeschränkter. Und wie schon eben gesehen, es gibt Veränderungen, die sind alle, glaube ich, sehr positiv zu erkennen.
Ja.
Ne? Und insofern war man früher eben kategorisiert, entweder eben blass gleich arm, ne? oder umgekehrt.
Ja. Das Buch hast du 2015 geschrieben. Nochmal für alle, das heißt Dog Management, überraschend. Einfach führen für Chefs, Mitarbeiter, jetzt kommt Punkt und Hundehalter.
Richtig.
wie lange hast du gebraucht, dieses Buch zu schreiben?
Ich glaube, dann darf das so in Zeit nicht nennen. Ich glaube, wenn ich was schreibe, dann habe ich es immer im Kopf schon.
Oder vorher. Gearbeitet. Oder
das eigentliche Arbeiten war in einem Zeitraum von 2 Monaten, habe ich das Buch fertiggestellt. Es war aber schon lange vorher fertig. Das heißt also, der Gedanke war geprägt. Die Zusammenstellung hat sich, glaube ich, bei der eigentlichen Arbeit erst im Grunde deutlich gemacht. Ich bin jetzt wieder im Gedanken an einem neuen Projekt und ich würde auch schon sagen, das ist schon fertig. Aber geschrieben habe ich es nicht.
Wenn ich mal ein bisschen fragen darf, was für ein neues Projekt? Oder?
Naja, ich mache mir eben sehr viel Gedanken, eben auch gerade nochmal speziell um das Thema Führung und natürlich aber auch das, was ich in unserer Zeit beobachte. Und wie ich schon vorhin sagte, der Aspekt Sicherheit ist für den Menschen sehr, sehr bedeutungsvoll und was eben der Aspekt Sicherheit auch auslösen kann. Eben, dass man auch in bestimmte Bereiche, politische Bereiche kommt, wo eben auch ja, Personen Sicherheit vermitteln, die nicht gut sind für uns. Ne? Mhm. Und insofern dieser Aspekt...
Wieder konkreter?
Konkreter. Ich habe mein Buchtitel, der mir immer vor Augen stand und das, glaube ich, war von der ersten Sekunde an, wo ich über das Buch nachgedacht habe, der Buchtitel heißt Führer gesucht.
Mhm, okay.
Und zwar beschreibt es eigentlich erstmal den Hang eines Säugetieres, eben gerne auf Despoten reinzufallen, weil sie nicht zweifeln. Das heißt, Menschen, die heute in dieser Form führen, die nach außen auftreten, machen eigentlich sehr, sehr deutlich, dass die Inhaltlichkeit, die sie in ihrer Tätigkeit produzieren, gar nicht von großer Bedeutung ist, sondern die Sicherheit Alpha. Der Vermittlung. Mhm. Das heißt, das Auftreten, das Nichtzweifeln. Ich meine, um nicht unbedingt Namen nennen zu müssen, aber ich glaube, man kommt nicht drum herum, Donald Trump ist eine solche Person.
Ja, ich habe auch an ihn gerade
gesagt. Das ist für mich sofort stellvertretend für die Situation, wenn es eben um auch Nichtwahrheit geht. Mhm. Und hier weiß die Bevölkerung um die Nichtwahrheit. Und trotzdem folgt man diesen Menschen. Und wenn man beim ersten Wahlgang noch geglaubt, das war ein Versehen. Ich befürchte, dieses Versehen wird wiederholt werden.
Oh Gott.
Also insofern kann ich mir doch sehr wohl vorstellen, und das war für mich eben auch sehr interessant, weil ich ja eben die Menschen, die ihn wählen, nicht generell verurteilen kann. Das sind ja keine dummen Menschen, die das tätigen. Sondern vielmehr war es für mich wichtig, ich sage, was löst ein solches Verhalten aus? Und tatsächlich ist es eben nochmal, wenn man intensiv draufschaut, dieses Sicherheitsbedürfnis des Säugetieres, einer solchen Persönlichkeit zu folgen. Und jetzt haben wir das natürlich aufgeteilt in verschiedensten Bereichen. Ich glaube, wir haben andere, die wir genauso benennen können. Das heißt, wo wir genauso namentlich eben hinweisen könnten. Ich sage, es ist die Unsicherheit des Betrachters, der solche Personen groß werden lässt und eben auch dann schlechter Führung folgen lässt. Mhm. Das ist der Narzisst, der dort vorne steht. Und der Narzisst ist im Grunde jemand, der natürlich...
Der gar nicht an sich selbst zweifelt.
Nicht an sich selbst zweifelt und der nicht an andere denkt.
Mhm.
Das ist ein ganz wesentlicher Punkt dabei. Mhm. Eine gute Führung hat im Grunde genommen nicht diese Ansprüche an sich. Das heißt, gute Führung sieht sich gar nicht im Vordergrund. Wir sagen immer, gute Führung stehen immer in der zweiten Reihe und kommen, wenn sie gebraucht werden. Jemand, der sie nach vorne drängt, sollte immer mit einer gewissen Skepsis betrachtet werden. Das ist ein Gedanke, der also auch in unserem Unterrichtsthema von großer Bedeutung ist. Das heißt, man muss auch nochmal verdeutlichen, dass man eben auch selbst, um gute Führung praktizieren zu können, nicht dieser Narzisst sein muss, der auch rücksichtslos ist. Und ich glaube, das ist ein Kriterium, warum viele Menschen Angst vor Führung haben oder Führungsverantwortung, weil sie nicht diese rücksichtslose Persönlichkeit werden wollen.
Mhm.
Und das ist auch wieder eine dieser Ängste, die wir nehmen können, zu sagen, das ist nicht Führung. Das musst du nicht werden, im Gegenteil.
Mhm.
Wenn du Empathie besitzt, wenn du die Bereitschaft besitzt, für die Gruppe tätig zu sein, zum Wohle der Gemeinschaft, ich sage, dann hast du alles, was Führung letztendlich braucht.
Mhm.
Und dann kannst du führen.
Ja, aber das schnelle Ergebnis, das Quick Fix, ist ja eigentlich diese andere Strategie, die ja auch... die ist wie Trump, wie einfach narzisstisch sein und Inhalt ist relativ egal und einfach Führungs...
Ja, aber ich glaube, das ist die Idee.
Ich sage, dass das nicht gut ist, oder beziehungsweise, dass es... Das soll es ja nicht sein, weil, wie du gerade gemeint hast, das ist ja etwas, was immer ein bisschen suspekt ist.
Ich glaube, das war die Idee des Buches, dass man einfach so mal sagt, ich sagte ja vorhin schon den Begriff Gebrauchsanweisung ausgesprochen. Ich sage, wenn ich Bescheid weiß über diese Art und Weise meines Bedürfnisses, meiner Suche und natürlich auch der Neigung, eventuell dann dem Falschen nachzulaufen, dann kann ich eben mit meiner Erfahrung, die wir täglich tätigen, dass Benennung Ohnmacht auslöst. In dem Moment, wo ich etwas benennen kann und auch deutlich machen kann, dass es kein Mangel ist, sondern dass wir alle erstmal so funktionieren. Und wenn ich sichtbar machen kann, dann kann ich auch verhindern, dass solche Leute nach vorne kommen.
Mhm.
Deswegen ist es also weitaus vorteilhafter zu erklären, was ist gute Führung eigentlich, denn damit kann ich ja auch eine Suche aktivieren nach guter Führung.
Mhm.
Das heißt, und nicht mir mehr erzählen lassen, dass eine Diktatur gute Führung wäre oder der Bestimmer, der Durchsetzer. Ne? Es gibt eben auch Begriffe in der Hundeerziehung, der Konsequente.
The loudest voice.
Ja, das ist tatsächlich aber das, was ja auch immer wieder propagiert wurde. Mhm. Ne? Das heißt, es wurde ja auch eben zum Teil mit Darwin untermauert. Ne? The survival of the fittest. Ne? Ist nicht die Aussage, dass der Rücksichtsloseste gewinnt und überlebt, ne? Sondern das heißt, der Anpassungsfähigste überlebt. Ne?
Hast du vielleicht eine kleine Anekdote oder eine Geschichte von einem gewissen Hundebesitzer oder Coach, mit dem du eine gemeinsame Erfahrung gesammelt hast? Also so etwas, man sagt so eine Epiphany.
Epiphany.
Ja, oder wo du wirklich auch gesehen hast, wow, da auch in der Therapie ist es ja so, dass man halt so merkt, da ist ein Moment gewesen, wo man halt wirklich, da ist ein Licht aufgegangen oder so.
Nein, kann ich so nicht sagen, weil das ist eigentlich eine kontinuierliche Auseinandersetzung. Ne? Wie gesagt, als ich vorhin die 30 Jahre genannt habe, ist das eigentlich eher eine, ich will nicht sagen schleichende Tätigkeit, sondern eine kontinuierliche Tätigkeit.
Mhm.
Das ist etwas, das ich im Grunde genommen zulasse einfach, dass ich mir eben Dinge nach Unterrichten anschaue und eben nach wie vor heute noch immer wieder auch die Frage der Veränderung, der Verbesserung stelle. Also das, was ich vorhin mit der Reflexion beschrieben habe, praktiziere ich exzessiv immer noch ganz genau, ganz intensiv immer noch. Und das ist, glaube ich, der Entscheidende. entscheidende Aspekt dabei, dass man eben gar nicht so sehr auf eine Zielsetzung ausgerichtet oder auf diese Aha-Momente, mhm. sondern dass man eigentlich eine kontinuierliche Hinterfragung produziert. Ne? Und auch mhm. hier Hinterfragung nicht im Sinne des Kritischseins, des Schlechtseins, des Mangelhaften, sondern eben einfach nochmal, ich schaue mir an, was ich getätigt habe und schaue mir die Reaktion meines Gegenübers an, schaue mir die Reaktion des Hundes an, wie man dort zusammenkommen kann. Und tatsächlich ist eben heute mein Gedanke meiner Profession, eben nie aufzuhören zu fragen. Ne? Das heißt also, diese Aha-Momente tauchen eigentlich nicht in dieser Form so eben mhm. Schlagartig auf, sondern entwickeln sich nach und nach mhm. immer mehr. Ne? Das heißt also, insofern ist auch dieser Gedanke des Infragestellens des Gehorsams erst in den Jahren immer mehr entstanden. Also mhm. die Grundidee war gar nicht, den Gehorsam zu beseitigen, sondern eben eher eine Eindeutigkeit zu formulieren. Mhm. Und eben mit eben dieser Auseinandersetzung wurde immer deutlicher, dass es eben die Ursache ist, die im Gehorsamsprinzip zu erkennen ist. Das ist ein historisches Prinzip. Ne? Viele Menschen glauben nach wie vor heute noch, dass Hunde in ihrem eigenen, ja, sagen wir, familiären Verband im Gehorsam miteinander umgehen. Hunde kennen das gar nicht. Ne? Ein Gehorsamsdenken ist ein rein humanes Denken. Ne? Mhm. Das ist also eben in der Tierwelt, und das ist vielleicht ein Begriff, den man so gar nicht verwenden kann, weil der Mensch ist halt ein Säugetier. Also insofern ist es ein ganz ungünstiger Differenzierungsbegriff, mhm. das Tier. Also in der Welt des Hundes gibt es keinen Gehorsam.
Und was ist beim Wolf?
Ja, das ist die Lieblingsfrage, die immer wieder auftaucht sofort. Und man kann praktisch sagen, sobald die sogenannte Hierarchie angestoßen wird, der Begriff Hierarchie oder eben tatsächlich auch Gehorsamsmodelle, dann taucht der Wolf sofort auf. Und ich glaube, der Wolf selbst, wenn er wüsste, was wir dort über ihn reden, wird sich wahrscheinlich schütteln. Ne? Oder wird das Bein heben wahrscheinlich im Zweifelsfalle ne? und piss off sagen. Ja. Ne? Das ist tatsächlich eben erstmal eine, natürlich eben eine Behauptung, die der Mensch natürlich benutzt, um seine Form von Wahrnehmung zu bestätigen. Wenn man Wölfe aber in sagen wir, frei lebender Form betrachtet, würde man diese Form von Modellen niemals wiedererkennen. Ne? Selbst die Ordnungssysteme, die wir heute kennen, Alpha, ne, das ist ja ein System, das der Mensch sich ausgedacht hat. Und man muss natürlich auch erkennen, dass in der Frühzeit, in den ersten Wahrnehmungen von wild lebenden Tieren, die ja gar nicht wild leben waren in der Beobachtung, mhm. sondern das waren meist Gehegetiere. Mhm. Dort gibt es sowas wie Hierarchien, dort gibt es sowas wie Hackordnung. Das ist bei Menschen nicht anders. Ne? Wenn ich im Gefängnis sitze und dort soziale Studien über das Zusammenleben von Menschen betreiben würde, würde ich am Ende auch mit der Idee einer Hackordnung nach Hause kommen. Mhm. Das heißt, diese Strukturen basieren darauf, dass man sich nicht ausweichen kann. Ein Gehorsamssystem basiert auf Kontrolle und Kontrolle wäre in der Natur gar nicht möglich. Mhm. Das heißt, es gibt ja keine Ummantelung, keinen geschlossenen Raum. Das heißt, ein solches Denksystem wäre gar nicht auszuführen. Mhm. Also insofern, klar, der Wolf wird immer gerne zitiert und ich glaube gerade aber auch im Beobachten des Wolfes würde man eben viel mehr sehen, wie soziale Gemeinschaft funktioniert, als denn eben Gehorsamsgemeinschaft. Mhm. Das ist ein hochsoziales Individuum. Du merkst, es ist alles, was wir in Frage stellen. Jeden ja. einzelnen Punkt gehen wir in die Betrachtung des Strittigseins hinein. Da gehen wir in die Betrachtung hinein, weil es ganz einfach im Grunde nie überprüft wurde. Es mhm. wurde einfach mhm. angenommen, weitergeleitet, benutzt, wie man es ja auch immer wieder wahrnimmt. Mhm. Das heißt, solche Modelle sind natürlich immer ganz hilfreich. Wenn ich zum Beispiel irgendwo auch in einem humanen Unternehmen Hierarchie beweisen will, ist es ja von Vorteil, dass es in der Natur vorkommt. Mhm. Ne? Damit kann man das ja bestätigen. Ne? Und mhm. wenn man jetzt anfängt, das zu widerlegen, dann wird es natürlich
sind
auch eng in anderen Bereichen.
Die Welt
ne?
ist rund.
Genau.
aber jetzt auch, wie war denn der Erfolg von deinem Buch und wie weit hat sich das alles geändert, auch für dich?
Ja, sagen wir mal so. Das heißt also, im Vorfeld war natürlich erstmal die Bestätigung da, dass dieses Buch im Grunde genommen auch im Führungssektor, im humanen Führungssektor funktioniert. Mhm. Das war erstmal eine Idee. Das heißt, ich habe mich also hier auch in Hamburg, Hamburg ist für mich immer eine Stadt, die sehr viel Veränderung mit sich bringt. Deswegen mhm. bin ich immer gerne in Hamburg. Mhm. Also hier in Hamburg im Grunde genommen, als ich mit dem Murmann-Verlag zu Beginn gesprochen habe, war sehr früh die Idee da, dass da irgendwas Besonderes hintersteckt. Mhm. Und in unserem ersten Gespräch habe ich also schon mit dem Verlag einen Buchvertrag gemacht, obwohl ich noch nicht eine Zeile geschrieben habe, sondern es mhm. ging allein aus diesem Gespräch hervor. Und die Idee war tatsächlich, es so zu platzieren, dass es eben einen gewissen Spagat darstellte. Also ich war angehalten, runde Beispiele, um eine gewisse Farblichkeit zu erzeugen, einzubringen, aber eben der Schwerpunkt war eben die humane Führungswelt. Das war auch beim Murmann-Verlag so letztendlich gedacht, weil das ist ihr Kernthema. Das ist eben kein Hundebuchverlag gewesen, was viele auch überrascht hat zu Beginn, dass eben dieser Verlag ein solches Buch produziert. Aber sie haben die Hintergründigkeit des Buches erkannt. Mhm. Und tatsächlich mit eben Erscheinen des Buches sind wir sofort auf Platz 1 im Managementbereich geschossen. Das heißt also, es hat also im Grunde ohne jede Bremse den Durchlauf geschafft. Und das war für mich zu Beginn auch, ja, ich weiß, überraschend schon. Ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, ich setze das voraus. Es war für mich eine ganz tolle Wahrnehmungssituation. Situation. Und
du so, nein, eigentlich wollte ich gerade Versagen üben.
Also so ähnlich.
Bin ich Platz 1 geworden.
Ja, ja, klar. Aber ich glaube, das gelingt aber auch dann, wenn man so herangeht.
Ja.
Wenn man sich auch das Scheitern letztendlich gönnt. Ich habe also nicht diese Ambition gehabt, dass es ein Spiegel-Bestseller wird, was es am Ende war. Aber nichts, es war einfach im Grunde genommen schreiben können, was man denkt. Und ich glaube auch da, weil wir eben gerade über Scheitern sprachen, man kennt gerade beim Schreiben diese typischen Schreibblockaden,
ja,
die natürlich eben auch Lähmen, Ängste erzeugen. Ne? Und ich kann mich noch an ein Gespräch mit meiner Lektorin erinnern, auch hier in Hamburg, wie sie zu mir sagte, ach, Herr Philippa, Sie quatschen die ganze Zeit so durch, schreiben Sie doch einfach so. Ne? Und legen Sie doch gar keinen Wert da drauf, ob's richtig oder falsch ist. Sagst du, streichen kann man hinterher immer noch.
Mhm. Ach, schön.
Einfach losmachen. Und tatsächlich hat das bei mir eine extreme Sperre gelöst. Ne? Mhm. Die ich und das Instrument verwende ich heute noch in allen Bereichen.
Einfach drauf los.
Einfach losquatschen.
Ja.
Ne? Und nicht mehr darüber nachdenken. Ich sage, was denkt der andere davon? Und das ist ja auch dieser Teil des Authentischseins. Ne? Authentisch sein, jetzt kommt wieder so ein schlauer Satz, weil wir sagen, gute Führung darf niemals wirkungsorientiert sein. Mhm. Das heißt also, oder man müsste auch sagen, grundsätzlich in meinem Handeln darf ich nicht mit Wirkungsabsicht handeln. Das heißt, ich entscheide, weil ich es inhaltlich für richtig halte. Mhm. Nicht im Zusammenhang, was der andere davon denkt.
Ja.
Ich darf mich nicht abhängig machen von dieser
Betrachtung. Genau, weil dann wieder diese Angst oder dieses ich muss oder beziehungsweise das Kontrollieren, das Kontrollieren wollen, okay, wenn ich das sage, dann wird er das denken und dann ist man halt einfach nur noch unauthentisch, weil man nur noch den Fokus auf den anderen.
Und vor allen Dingen, wir wissen, es stimmt ja am Ende gar nicht, der denkt das gar nicht.
Absolut, also, weil das ist auch wieder Kommunikation.
Der weiß noch nicht mal davon.
Ja. Kommunikation ist auch so eine Sache, dass man halt, man geht ja von sich selbst aus und wenn man was sagt, muss das ja bei dem anderen, kann das ja bei dem anderen komplett woanders ankommen.
Ja, auf jeden Fall sind es ja nur meine Ängste, die es zu einem bestimmten Thema machen und der andere ist gar nicht in dieser Art und Weise davon betroffen. Und wenn man tatsächlich irgendwann mal die Gelegenheit hat, darüber zu reden, stellt man fest, das war gar nicht gerechtfertigt. Mhm. Und das meinte ich mit auch dieser, ja, vielleicht, ich will nicht sagen verlorene Zeit. Ich bin niemand, der bedauert. Ich schaue zum Beispiel bei der Betrachtung meiner Leistung oder meines Lebens nie nach hinten. Mhm. Ich nutze eben meine Handlungen zur Erkenntnis, zur Reflexion, entwickle mich weiter. Aber ich habe, glaube ich, nie bedauert. Dass man einfach sagen kann, hetze mal. Ne? Aber auf der anderen Seite, wenn man sagt, so, das heißt, es gibt bestimmte Möglichkeiten, da kann ich Zeit einfach noch intensiver nutzen und einfach auch, ja, mir einfach mehr Raum schaffen, mehr erleben. Wobei ich jetzt aber nicht Freizeitgesellschaft meine, ne? Sondern machen wir andere Dinge. Es ist Dinge wie heute hier.
Mhm,
das heißt, also auch das ist ein Teil dieser Betrachtung, ne? Indem man es einfach macht.
Ja.
Ne? Es hat mich angesprochen, ich konnte noch nicht mal sofort sagen, was ist es überhaupt. Ne?
Ja.
So, aber es hat mich sofort im Grunde berührt und ich dachte, gut, dann fährst du los. Ne?
Oh, Gott,
und tatsächlich mit dieser Entscheidung, ich habe mich dann mehr oder weniger in den Zug gesetzt und so, mach es.
Ne? Und nicht einfach so, oh, was kann mit Ängste oder mit ach, Zeit und
ja,
so.
Ja, die Ängste sind schon da, die kommen natürlich, aber auch damit weiß ich ja mittlerweile umzugehen.
Mhm.
Also auch eben in dieser Form von Benennung kann ich natürlich dann sagen, ist gut, tu es dennoch.
Mit der Form der Benennung ist es so, wie als ob man auch einfach eine Stecknadel in so einen Luftballon reintut. Man nimmt die ganze Energie von dieser Anspannung von Angst oder was auch immer, was es
ja,
ist.
Man sagt einfach noch deutlicher sagen. Angst nimmt ihr immer die Entscheidung.
Mhm.
Weil Angst lähmt mich und blockiert mich. Und Benennung ermöglicht wieder Entscheidungen zu tätigen.
Stimmt.
Weil ich kann in dem Moment jetzt sagen, wie gehe ich damit um? Ich muss es nicht tun, das wäre dann eine Entscheidung. Ich kann es aber auch tätigen. Naja, aber mit der Benennung habe ich immer die Option, wieder entscheiden zu können. Damit bin ich raus aus der Angst.
Mhm.
Na, und das hat wieder die Möglichkeit der Entwicklung, die ich jetzt zulasse, die ich jetzt irgendwo am Ende natürlich dann auch in gewisser Form auch steuern kann. Und auch das ist die Idee, die ich jetzt auch für das nächste Projekt habe, zu sagen, schaff ein Instrument, womit man im Grunde auch hier diese Dinge sichtbar machen kann und auch steuern kann.
Mhm.
Und dann glaube ich eben daran, dass wenn man einfach auch aufgeklärt ist über sich selbst, dass man am Ende im Grunde genommen auch andere Entscheidungen trifft in seinem Leben.
Mhm.
Besser ist nicht die Frage dabei. Ne? Ob man sich gut dabei fühlt, ist am Ende wichtig.
Ja, es ist ein wunderbares Gespräch. Also ich fühle mich fast schon ein bisschen zen. Ich weiß nicht, warum das so anders. Ich glaube, ich bin einfach, ja, das war ein wunderbares Gespräch. Ganz anders als andere. Einfach, ich hoffe, das kommt auch bei dem Zuhörer rüber. Das ist einfach, du warst ein wunderbarer Gast. Wirklich,
Dankeschön.
Das freut mich sehr. Danke, dass du da warst. Ich sag nochmal hier, das muss ich nicht so oft erwähnen, aber weil du ja so eine schöne Stimme hast, ich gebe dir auch nochmal, wenn du mal Halsschmerzen oder sowas hast oder irgendwas mit der Stimme hier, eine Verpackung Gallery Voice, die kriegst du da, weil das tut immer gut. Und dann verbeuge ich mich und bedanke mich für das wunderbare Gespräch.
Ich bedanke mich für dein Zuhören.
Okay. Und wir winken in die, ins Mikrofon. Das machen wir immer hier. Tschüss. Okay.
Tschüss.
Dieser Podcast wird präsentiert von Gelo Revoice. Besser gut bei Stimme.